JKS Podcast Mutgeschichten. Am 7. Mai 1961 starb mit Jakob Kaiser ein führendes Mitglied des gewerkschaftlichen Widerstandes gegen Hitler und eine der großen Persönlichkeiten aus den Anfängen der Bundesrepublik Deutschland. In unserem Podcast Mutgeschichten wollen wir deshalb in 10 Beiträgen gemeinsam mit Historikern und Angehörigen genauer hinschauen. Einmal zurück auf Jakob Kaiser, seine Freunde und Weggefährten von damals und den Widerstand gegen Hitler, zum anderen aber auch nach vorne mit Blick auf ihr politisches Vermächtnis und die Zukunft unserer Demokratie. Wir wollen die Frage stellen, wer waren diese Männer und Frauen aus den Gewerkschaften, die sich der totalitären Herrschaft des NS-Staates widersetzten und ihr Leben und das ihrer Angehörigen riskierten? Woher nahmen sie eigentlich den Mut und was trieb sie dazu an? Und sind wir heute noch mutig genug, für unsere Demokratie und das, was sie ausmacht, einzustehen? Begrüßen möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich unseren Moderator, Professor Tilman Meyer, Politikwissenschaftler an der Universität Bonn.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Mutgeschichte, die diesmal über Heinrich Körner läuft. Ich freue mich, dass Frau Cemma Pörtzgen uns heute zur Verfügung steht und wir wollen uns dann gleich über Heinrich Körner austauschen und unterhalten. Zunächst zu Jakob Kaiser, ein ganz enger Mitarbeiter von Heinrich Körner war im Kaiser, beziehungsweise Kaiser war sozusagen der Chef, der Geschäftsführer und der Vorsitzende. Und Heinrich Körner war sein Mitarbeiter in den 20er Jahren. Und wie gesagt, ich begrüße dazu sehr herzlich Frau Cemma Pörtzgen, eine Enkelin von Heinrich Körner. Und vielleicht darf ich Sie, liebe Frau Pörtzgen, zunächst mal herzlich begrüßen.
Ja, schönen guten Tag.
Ich stelle Sie, soweit ich weiß, was mit Ihnen zu tun hat, Sie ganz kurz vor. Wie gesagt, zunächst ist der wichtigste Punkt natürlich dieses familiäre Verhältnis und das wollen wir dann nachher ein bisschen besprechen. Sie sind von Haus aus Politikwissenschaftlerin, Historikerin, Osteuropa-Expertin, aber Ihr Leben lang Journalistin gewesen und jetzt auch aktiv. Sie sind Publizistin, Sie haben über Gazprom zum Beispiel geschrieben, ein Thema, was ja immer noch interessant ist. Sie waren Nahost-Korrespondentin für verschiedene Zeitungen in Deutschland und haben einen starken Bezug zur Frankfurter Rundschau, zumindest in ihrer Anfangsphase gehabt und sind eben mit Leidenschaft gewissermaßen Journalistin und dieser Funktion können wir Sie vielleicht heute auch ansprechen. Aber noch wichtiger ist uns der Bezug zu Heinrich Körner in Ihrer Familie. Wenn Sie uns vielleicht einfach ein bisschen was über Heinrich Körner erzählen, was Sie aus Ihrer Perspektive heraus mit ihm verbinden, anfangen als, wie gesagt, Angehörige.
Ja, vielen Dank schon mal für diese einführenden Worte. Gut, als Enkeltochter habe ich meinen Großvater leider nie kennengelernt. Er wurde schon 1892 geboren, war also ein Mann des vorletzten Jahrhunderts bereits. Und er hat aber dennoch sozusagen meine Kindheit und Jugend und auch die Erwachsenenjahre immer begleitet, weil in der Familie immer sehr viel von ihm die Rede war. Er war so eine ganz wichtige Figur und ich beobachte, das bleibt auch in der Familie so. Ich habe 2 Töchter, die auch mit diesem Urgroßvater sehr viel anzufangen wissen und auch in der Schule zum Beispiel Referate über ihn gehalten haben, was mich dann als Enkeltochter wiederum sehr erstaunt hat, weil ich daran aber dann doch beobachtet habe, dass es eben offenbar etwas ist, was sich natürlich durch die Familie durchzieht. Das weiß ich auch von vielen anderen Nachkommen von Widerstandskämpfern, dass sie in ihrer Familiengeschichte natürlich sozusagen diese Erinnerung bewahren und das auch sehr viel damit zu tun hat, dass es natürlich in der Familie meiner Mutter durch den frühen Verlust des Vaters, er starb dann eben 1945, wurde in Berlin erschossen, als er aus dem Gefängnis Plötzensee entlassen wurde. Das hat halt immer eine große Rolle gespielt, dieser große Verlust und natürlich auch in der Familiengeschichte dieses Leben in der Widerstandstätigkeit. Also mein Großvater war zeitlebens im Widerstand gegen die NS-Diktatur. Schon sehr früh hat er Mein Kampf gelesen, hat sehr früh erkannt, was da auf Deutschland zukommt und war wirklich ein sehr überzeugter Gegner dieses Regimes und gehörte wie viele zivile Widerständler auch zu diesen ersten Kreisen, die sich sehr früh überlegt haben, was man eben tun könnte gegen diese Diktatur. Und wir werden ja wahrscheinlich über die einzelnen Stationen vielleicht dann noch sprechen können. Sie sagten ja sehr richtig, dass er auf Jakob Kaiser traf durch die gemeinsame Tätigkeit für die christlichen Gewerkschaften. Dort haben sie sehr eng zusammengearbeitet, aber es war auch eine Freundschaft. Und ich glaube, dass das auch interessant ist, sich in Erinnerung zu rufen, dass viele der Widerständler, und wir wissen ja heute, dass der zivile Widerstand sehr viel größer war, als das in der bundesdeutschen Erinnerungskultur sozusagen lange Zeit gesehen wurde. Das waren sehr viele Netzwerke, die aus Freundschaften entstanden sind. Da konnte man einander vertrauen, da konnte man miteinander arbeiten.
Was waren denn die Quellen, auf die Sie sich beziehen können? Normalerweise sagt man, es ist einfach eine Zeit der Widerstand, in dem man natürlich dafür sorgte, dass möglichst wenig Quellen entstehen, dass möglichst nichts Schriftliches da ist. Denn alles, was von der Gestapo und anderen Behörden aufgefunden werden konnte, hätte ja gegen einen verwendet werden können. Was sind also aus Ihrer Betrachtung im Rückblick über Ihre Elterngeneration und Großelterngeneration, was sind da die Quellen? Wie kann man da diese Überlieferung rekonstruieren?
Ist tatsächlich richtig, dass gerade in den Familien, die früh im Widerstand waren, natürlich über die Jahre sehr früh Dokumente vernichtet wurden. Also spätestens nach dem 20. Juli 1944 wurden alle Briefe an Freunde, zum Beispiel im Haus meiner Großeltern, verbrannt. Das hat auch später dann bei den Verhören geholfen, weil man dann zunächst nicht nachweisen konnte, dass es zum Beispiel, es gab da sehr viel Befragungen offenbar damals, auch gerade nach Jakob Kaiser. Und mein Großvater wurde zum Beispiel dann auch nach einer Woche schon entlassen, weil die Gestapo eben nichts gefunden hat und man zunächst nicht nachweisen konnte. Es gab dann später eine weitere Verhaftung. Was die Quellen angeht, ist es tatsächlich schwierig, das zu rekonstruieren. Aber einmal gibt es natürlich sowas wie die Familienerzählung, mit der man aber natürlich vorsichtig umgehen muss. Da muss man, das weiß ich ja selber als Journalistin, irgendwie auch abgleichen. Was ist davon sozusagen eher Mythos? Was ist tatsächlich belegbar? Aber ich habe vorhin noch mal zur Vorbereitung unseres Gesprächs auch in Unterlagen geguckt, die es ja gibt. Also nach 45 war es ja für viele dieser Familien wichtig, nachzuweisen, dass es eine Widerstandstätigkeit gab, weil es eben einen langwierigen Streit der Witwen gab, um überhaupt eine Rente zu bekommen. Und da hat man natürlich Belege gesucht. Also das heißt, es gibt durchaus von Mitstreitern, die überlebt haben, Briefe oder eben auch Dokumente, die nochmal nachzeichnen, diesen Lebensweg. Dann gibt es natürlich vor allem historische Forschung. Also in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand ist ein Bild meines Großvaters als einem der Mitstreiter für den 20. Juli. Es gibt dort eine Kurzbiografie. Es gibt sozusagen sowohl lokale Historiker, die die Biografien geschrieben haben. Und inzwischen, also das trifft nicht nur meinen Großvater, sondern viele andere, gibt es eben auch eine umfangreiche Forschung, die sich eben tatsächlich auch gerade der Forschung angenommen hat, der Gewerkschaftsbiografien. Und wir haben sehr interessante Netzwerkanalysen auch gesehen in den letzten Jahren, die eben zeigen, wer mit wem in Verbindung stand und wie weit verzweigt doch diese Kreise waren, die dann miteinander eben in Vorbereitung gewesen sind für dieses Attentat. Und mein Eindruck ist, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen dem Stand der historischen Forschung heute und der öffentlichen Wahrnehmung des Widerstands, die ja doch immer noch sehr stark geprägt ist durch den militärischen Widerstand, durch die Erinnerungen an Stauffenberg. Das alles wird auch verstärkt durch die Art und Weise, wie vor allem die Bundesregierung am 20. Juli immer die offiziellen Feierlichkeiten organisiert mit einer Rekrutenvereidigung, bei der eben auch das Militär sehr stark im Vordergrund steht. Es gibt immer Fernsehbilder, die auch nochmal eben diese Fackeln zeigen und so weiter von der Rekrutenvereidigung und dadurch sehr stark diese Verknüpfung immer mit dem Militär. Das hat aber mit der Wirklichkeit und auch mit dem aktuellen Stand der historischen Forschung wenig zu tun, wo man eben sehr viel mehr heute weiß über die weit verzweigten Netzwerke im zivilen Widerstand, die eben dann natürlich irgendwann den Kontakt brauchten zu den Militärs, um überhaupt ein Attentat ausführen zu können.
Sie haben betont, dass Sie als Enkelgeneration ja an die Betrachtung herangehen. Sie haben auch die Gedenkstätte erwähnt in Berlin, Gedenkstätte Widerstand. Welche Bedeutung hat denn diese Enkelgeneration im Austausch untereinander? Gibt es da, Sie haben von Vernetzung gesprochen, Sie kennen ja auch die Forschungsgemeinschaft 20. Juli. Wie organisiert sich die Enkelgeneration, beziehungsweise inwiefern gibt es da Kontakte, Verbindungen, die irgendwie auch inspirierend für die weitere Aufarbeitung des Ganzen wirken?
Also ich glaube, es gibt in jeder Familie Menschen, denen es ein besonderes Anliegen ist, auch diese Erinnerungen an, in meinem Fall, den Großvater zu wahren. In unserer Familie war das eben lange Zeit meine Mutter. Ich habe sie dann öfter begleitet auf diese Feierlichkeiten zum 20. Juli und eben diese Erzählung war immer in der Familie da. Aber mit dem Tod meiner Mutter entstand dann natürlich eine Lücke und ich hatte zum Beispiel ganz persönlich den Eindruck, dass ich das gut übernehmen sollte, auch gerade weil ich Journalistin bin, mich irgendwie immer sehr für diese Biografie interessiert habe und bin, weil ich in Berlin lebe, dann auch in mit Menschen zusammengeraten, die eben auch Enkel sind und aber nicht nur Enkel, sondern auch zum Teil Kinder. Und wir haben einen Angehörigenkreis gehabt, der sich vor Corona regelmäßig getroffen hat und sich ausgetauscht hat über diese Familiengeschichten. Und das Interessante fand ich schon, wie viel Parallelen es gab. Und zwar ganz unabhängig davon, wie unsere Großeltern politisch ausgerichtet waren. Es fiel auch sehr auf, da ich in Berlin bin, sind ja viele der Angehörigen zum Beispiel aus dem Kreis der Roten Kapelle gewesen, die in der Bundesrepublik über lange Zeit sehr diffamiert wurden als Widerstandsgruppe, was inzwischen durch die historische Forschung Gott sei Dank überholt worden ist. Und sie haben heute ihren Platz auch in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, werden auch zu den Feierlichkeiten im 20. Juli eingeladen, auch kommunistische Familien. Und wir haben irgendwie auch im Gespräch miteinander festgestellt, dass natürlich durch die deutsche Teilung es sowohl in der DDR mit der Diffamierung der sogenannten konservativen Widerstandskreise und eben auch Adligen und Militärs und auf der anderen Seite in der Bundesrepublik der Diffamierung der Roten Kapelle oder aber eben auch kommunistischer Widerstandsgruppen, es eine Teilung gegeben hat in der Erinnerungskultur, die wenig zu tun hat mit der Realität unserer Großeltern. Da gab es natürlich politische Differenzen, auch sehr erhebliche. Es gab unterschiedliche Vorstellungen, vor allem davon, wie eine Welt nach Hitler, wenn denn der Umsturz gelungen wäre, hätte aussehen sollen. Aber es gab eben auch erstaunliche Kompromissbereitschaft und auch den Wunsch, gemeinsam über politische Differenzen hinweg zusammenzuarbeiten mit diesem einen Ziel, dem Sturz der NS-Diktatur. Und das fand ich zum Beispiel eine sehr wichtige Erfahrung unter uns Kindern und Enkeln, die sich da getroffen haben. Und wir haben eben einfach regelmäßig zu bestimmten Themen uns ausgetauscht und eben schon festgestellt, wie tief das in all unseren Biografien eigentlich verwurzelt ist und dass wir eben auch heute eine gewisse Rolle haben. Ich glaube, das ist das, was uns alle dann auch umtreibt. Das ist weniger sozusagen sich profilieren zu wollen, wenn man so will, als Enkel. Ich habe ja gar keinen Verdienst daran, dass mein Großvater jemand gewesen ist, der etwas Richtiges getan hat zu seiner Zeit. Aber es ist einem natürlich ein großes Anliegen, diese Erinnerung zu wahren. Und gerade in einer Zeit, in der wir wieder rechtsextreme Tendenzen erleben, in der Neonazis marschieren, in der die AfD sich versammelt und wir eben einfach den Eindruck gewinnen, dass auch gerade das Wort Widerstand von vielen instrumentalisiert wird. Ja. Oder wir Dinge erleben, dass sozusagen ob ein Stauffenberg oder die Geschwister Scholl oder andere Widerstandskämpfer eben auch von Menschen für sich beansprucht werden, die politisch überhaupt nicht dazu passen und wo eben uns wichtig erscheint, dass man sich an bestimmten Stellen da sehr deutlich zu Wort meldet und eben in der Erinnerung an diese Eltern- oder Großelterngeneration eben Dinge politisch zurechtrückt.
Ja, vielen Dank. Das ist natürlich ein wichtiger Ausblick, auf den es uns auch ankommt. Ich will noch mal kurz zurückgehen in diese Großelterngeneration. Ich hatte das Glück, noch 1991 Frau Therese Körner kennenzulernen und mit ihr zu sprechen. Ja, vielleicht bauen wir die auch, weil es nicht so selbstverständlich ist, auch noch ein bisschen ein in unsere erinnerungspolitische Beobachtung, die wir gerade anstellen. Welche Rolle spielte denn eine Ehefrau eines Märtyrers sozusagen in der Nachkriegszeit aus Ihrer Beobachtung? Sie haben sie ja doch noch ein bisschen erleben können.
Das freut mich sehr, dass Sie das ansprechen, weil das natürlich sowieso, wir haben sehr viele Männer des Widerstandes, über die gesprochen wird und leider sehr viel weniger über die Frauen. Dabei gibt es natürlich Widerstandskämpferinnen und ich würde auch meine Großmutter als eine solche bezeichnen, weil ohne die Zusammenarbeit mit meinem Großvater auch in dieser Frage vieles bestimmt nicht möglich gewesen wäre. Die beiden hatten gemeinsam 3 Kinder. Das heißt, sie hat natürlich auch in ihrer Zeit in gewisser Hinsicht zwangsläufig eine eher traditionelle Rolle auch eingenommen und hat aber eben auch aktiv Dinge getan. Also heute habe ich noch einen Brief gefunden bei der Durchsicht meiner Unterlagen, der darauf hinweist, dass meine Großmutter zum Beispiel eine kodierte Postkarte an Gördeler geschrieben hat, um ein Treffen zwischen meinem Großvater und ihm auf möglichst unverfängliche Weise sozusagen in die Wege zu leiten. Und ich glaube, das sagt viel aus über Frauen im Widerstand, dass sie eben sich auch ein wenig verborgen haben in der NS-Zeit hinter traditionellen Rollen, weil es ja auch einen gewissen Schutz geboten hat. Aber dennoch hat mein Großvater immer dieses Anliegen mitgetragen. Mein Großvater war ja mehrfach in Haft, da hätten sich andere Ehefrauen vielleicht geschämt. Sie hat das immer sozusagen unterstützt und hat auch die schweren Lebensverhältnisse, unter denen diese Familie lebte, immer sehr tapfer getragen. Sie war eine Frau, die eben dann verwitwet, später in der neuen Bundesrepublik selbst politisch sehr aktiv geworden ist. Obwohl sie 3 Kinder hatte, war sie Lehrerin. Sie war die erste Stadtverordnete, weibliche Stadtverordnete in Bonn für die CDU, die sie mitgegründet hat. Bemerkenswert fand ich an ihr immer, dass sie eben keine ideologischen Scheuklappen hatte, sondern eben zum Beispiel immer sehr positiv über Kommunisten gesprochen hat, weil sie eben aus der Zeit des Widerstandes immer wusste, wie eng die Verbindungen schon damals waren und hatte immer eine große Wertschätzung auch für durchaus politische Gegner und war eine Frau, die eben dann immer noch sehr politisch aktiv war, als Lehrerin gearbeitet hat, 3 Kinder großgezogen, dafür gekämpft, dass sie als Witwe eines Widerstandskämpfers auch ihre Anerkennung findet. Ich persönlich habe sie kennengelernt, weil sie ist ja dann schon sehr viel älter gewesen, als durchaus vom Leben erschöpfte Frau. Also ich erinnere mich, dass ich mich als Kind mit ihr nicht besonders gut verstanden habe, weil ich das noch nicht verstanden habe, was es bedeutet, als solches Leben zu meistern und dass man dann eine Zeit hat, in der man es schwer hat und vielleicht wirklich sowas wie vom Leben erschöpft ist. Ich muss sagen, ich habe im Rückblick eine große Hochachtung vor ihr und habe sie erst später als erwachsene Frau und Mutter viel besser verstanden und glaube, dass wir sowieso die Rolle der Frauen da noch viel mehr untersuchen müssen. Wir haben zum Beispiel auch in unserem Angehörigenkreis durchaus mal ein Treffen gemacht zu dieser Frage, wie wurde in den Familien damit umgegangen und welche Rollen haben die Frauen gespielt. Und es war eben auch sehr unterschiedlich. Also es gab viele, die erzählten aus ihrer Familie, dass es so war wie bei uns, dass meine Großmutter eben informiert war und alles mitgetragen hat. Aber in anderen Familien war es eben durchaus so, dass die Frauen nicht eingeweiht waren in die Widerstandsaktivitäten der Männer, vielleicht auch, um sie zu schützen.
Es ist ja so, dass mit Heinrich Körner auch in Bonn sozusagen ein Bonner Kreis entstanden ist. Das heißt, er hat durchaus Kontaktpersonen, Vertrauenspersonen gehabt über den Gewerkschaftshorizont hinaus, sodass man sagen kann, der gewerkschaftliche Widerstand hat in Bonn einen Bezugspunkt gehabt, der wichtig war, an den zu erinnern möglich war. Sagt Ihnen das Stichwort jetzt als Historikerin, man hat es ja nicht selber erlebt, sondern man blickt ja zurück aufgrund der vielen Informationen, die man bekommen kann. Sagt Ihnen der Bonner Kreis viel? Hat er in der Familie irgendwie eine Rolle gespielt, dass man auch nach 1945, meinetwegen in den 50er, 60er, 70er Jahren noch Kontakte hatte zu diesem Kreis? Oder ist es mehr eine Konstruktion der Historiker im Rückblick, dass so etwas entstanden oder bestanden haben muss?
Also ich kenne die Bezeichnung eher als Rheinischen Kreis, weniger als Bonner Kreis, weil mein Großvater sozusagen nach der Niederschlagung der Gewerkschaften war ja arbeitslos und hat dann zusammen mit seinem Freund Deutz in Köln ein Inkassobüro gegründet, das eben neben dem Bonner Haus, das Wohnhaus oder Familienhaus sozusagen ein weiterer Treffpunkt war für Widerstandskämpfer. Und es war dort so in Köln, am Alten Markt war das, soweit ich weiß, gelegen, dass man eben unter diesem Deckmantel eines Inkassobüros einmal sich treffen konnte und andererseits eben weiter auch reisen konnte. Und es da natürlich enge Verbindungen gab zu einem Netzwerk von Personen, die eben dann später auch immer in der Familie, Familienerzählung auftauchten oder de facto auch noch persönlich vorhanden waren. Also in der Familie gab es immer enge Verbindungen. Also meine Mutter ist zum Beispiel nach 45 selber in die Zentrale für Heimatdienst eingetreten. Das ist heute das, was die Bundeszentrale für politische Bildung ist. Dort war Paul Franken der Direktor. Der hat sie damals dorthin geholt. Das war ein alter Mitstreiter aus der Widerstandszeit. Also was zeigt, diese Netzwerke haben auch danach sich gekümmert um die Familienangehörigen, in dem Fall um meine Mutter, dass sie sozusagen irgendwo unterkam. Die hatte eigentlich eine Schauspielausbildung gemacht und Kunstgeschichte studiert, war aber sehr politisiert und hat dann eben sehr viele Jahre in der damals eben Zentrale für Heimatdienst gearbeitet unter Paul Franken, der eben ein Freund des Großvaters, also ihres Vaters war. Und auch bis heute gibt es da Verbindungen, also eben auch gerade zum Beispiel zu den Enkelkindern von Jakob Kaiser, zu Marita Kreuz-Katzer, die, soweit ich weiß, im Vorstand der Kaiserstiftung ist, aber auch zu Pater Marcel Katzer auch, der eben zum Beispiel bei der Totenmesse meiner Mutter hat er die Predigt gehalten und den Gottesdienst zelebriert. Und ich glaube, das war kein Zufall, dass wir gerne jemanden haben wollten, der eben auch diese Zeit sozusagen ganz anders versteht als vielleicht irgendein anderer Priester, der eben dann eine Totenmesse liest. Also Sie sehen, es drückt sich darin aus, wie eng so eine Verbindung dann irgendwie doch noch bleibt. Also ich glaube, dass das tatsächlich sehr viel auch mit Vertrauen zu tun hat. Und dass auch heute, wenn ich jemanden kennenlerne, der so einen familiären Hintergrund hat, man nochmal eine andere Verbindungslinie findet.
Ja, das ist uns ganz wertvoll, sind wertvolle Beobachtungen, die Sie da haben, natürlich. In unseren Mutgeschichten haben wir natürlich viele Möglichkeiten der Beschäftigung mit der Materie. Aber Ihr persönlicher Zugang ist da natürlich besonders wertvoll. Sie hatten vorhin sich auch nicht zurückgehalten, ein paar politische Bemerkungen zu machen, auch zur aktuellen Szenerie, und haben da festgehalten, dass tatsächlich ja es den Fall, den oft zu beobachten ist, dass der Begriff des Widerstandes okkupiert wird, vereinnahmt wird, instrumentalisiert wird für Tätigkeiten, die absolut mit dem damaligen Widerstand in Widerspruch stehen. Was würden Sie zum Schluss kommend empfehlen in erinnerungspolitischer Perspektive, wie man mit derartigen Herausforderungen umgehen sollte?
Also ich finde eben schon, dass diese Widerstandskämpfer der damaligen Zeit eben Ermutigung sind für viele von uns, weil sie eben zeigen, dass der Einzelne etwas tun kann, auch unter schwierigen Bedingungen. Und dass eben Netzwerke etwas helfen und solche Freundesverbindungen und eben politische Überzeugungen einen auch wohin tragen. Nun leben wir ja überhaupt nicht in einer Diktatur, sondern ganz im Gegenteil in einer Demokratie. Aber unser Auftrag ist sicherlich, sie bewahren zu wollen und sich eben Kräften entgegenzustellen. Und dazu zähle ich eben durchaus neonazistische Gruppen und rechtsextreme Gesinnungen. Dem muss man eben entgegentreten. Und ich glaube, dass gerade Menschen mit so einer Familiengeschichte wie der unseren, sage ich mal, eben da auch einen besonderen Auftrag haben. Und ich denke einfach oft an meinen Großvater, dass er, was er so sagen würde, wenn er das sehe, was es in Deutschland inzwischen wieder gibt, an fremdenfeindlichen Haltungen, an demokratiefeindlichen Äußerungen, an wenig Bereitschaft sozusagen zur friedlichen Debatte. Das sind ja alles Phänomene, die wir leider beobachten. Und glaube, dass die Bewahrung der Demokratie ein sehr wichtiger Auftrag ist.
Ja, liebe Frau Plötzken, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort zu unserer Betrachtung von Heinrich Körner, auch von Therese Körner, ihrer Familiengeschichte. Das war eine sehr instruktive Begegnung mit Ihnen hier in dieser Podcast-Serie. Ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag und Ihnen alles Gute.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihr Interesse und dass Sie auch diesen Podcast machen. Ich finde es ja eine sehr schöne Idee, also dieses Medium dafür zu nutzen.
Ja, wunderbar. Wir danken Ihnen jedenfalls für Ihr Mitwirken ganz herzlich.
Ja, danke. Sehr gerne.
JKS Podcast. Mutgeschichten.